Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da gekreuzigt wurde und am dritten Tage auferstand. Liebe Gemeinde, manchmal gibt es Zeiten, da gerät unsere Welt ins Wanken. Selbstverständlichkeiten und Sicherheiten brechen weg. Wir sehen mit anderen Augen über Nacht und finden uns nicht mehr zurecht. Wir alle haben das irgendwie erlebt vor mehr als einem Jahr. Allgemeine Krisenzeit, allgegenwärtige Krisenstimmung. Wie oft wurde in diesen Monaten gesagt, das sei eine Situation, die noch keiner von uns erlebt habe. Ausnahmezustand eben. Im Kleinen, im einzelnen Leben gibt es das öfter. Ausnahmezeiten, ein Unfall, der alles verändert, eine Diagnose, die mein Leben auf den Kopf stellt, eine Krankheit oder Behinderung, die meine Welt, wie sie war, ins Wanken bringt. Eine Ehe, die zerbricht und ich fange wieder von vorne an. Konflikte in der Familie, bei denen es keinen Ausweg zu geben scheint. Es gibt selten Menschen, die älter sind und die ich besuche und die mir nicht von irgendeinem Schicksal ihres Lebens erzählen können. Einem Tag, der sich eingebrannt hat in die Seele, von dem man auch nach 30 Jahren noch erzählen kann, wie er verlief bis zur Stunde Null. Wir erzählen von Zeiten, in denen es schlecht ging oder alles zu Ende schien. Natürlich treffe ich besonders im Krankenhaus auch auf Menschen in solchen Ausnahmesituationen hin und her geworfen zwischen Hoffen und Bangen, Diagnose und Ungewissheit, Tränen und zaghafte Hoffnung, ein mächtiges Warum steht da im Raum, still oder ausgesprochen. Manchmal werde ich gefragt, was sagst du denn da? Wie antwortest du? Ich beantworte die Warum-Frage natürlich nicht. Wie könnte ich auch? Ich weiß darauf ja selber keine Antwort. Ich bleibe sitzen, höre zu, sehe die Tränen, aber sie schlagen mich nicht in die Flucht. Ich höre hin und ab und zu leuchtet er auf, der innere Kompass eines Menschen. Etwas, woran er sich festhält, was ihm in all dem Dickicht von Neuem und Angstmachendem einen Weg zeigt. Etwas, das hilft, den Nebel zu durchdringen, klarer zu sehen, worauf es ankommt. Ein Kompass nutzt das Magnetfeld der Erde. Eine Kraft, die immer da ist, die ich aber nicht einfach sehen oder fühlen kann. Ich brauche einen Kompass, um die Kraft für mich nutzbar zu machen. Im Alltag komme ich ohne Kompass zurecht. Da kenne ich meine Wege, da weiß ich, wie es läuft. Doch wenn das Schicksal zuschlägt, wenn ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe, wenn ich nicht mehr ein- noch ausweise, dann ist ein Kompass, den ich quasi aus der Tasche ziehen kann, meine Rettung. So wie das Magnetfeld uns unsichtbar führen kann, so kann ich mir auch Gottes Kraft vorstellen, die Lebenskraft und Hoffnungskraft, die er in meinem Leben und in die Welt hineinlegt. Unsichtbar und doch machtvoll, leise und doch wirkungsvoll. Glaubensgewissheit können ein Fels in der Brandung sein, wie ein Ast wirken, an dem ich mich in den Stürmen des Lebens festhalten kann. Über unsere Glaubensgewissheiten, unsere kleinen, absoluten letzten Wahrheiten reden wir nicht so oft. Die holen wir an sonnigen Tagen nicht heraus und zeigen sie herum. Aber wir haben sie dabei, im Gepäck, auf unserem Lebensweg. Und wenn es drauf ankommt, dann kramen wir sie heraus, hoffen, dass wir sie im Ernstfall wiederfinden. Den Konfirmationsspruch, den Psalmvers, das Lieblingslied, die Bibelgeschichte, die uns auf einmal in den Sinn kommt. Der Apostel Paulus, dessen Leben ja nun wirklich kein Zuckerschlecken war, keins mit Haus, Familie, Kleingarten, Beamtenjob und Auto? Ein Leben mit viel Ausnahmezuständen erzählt an einer Stelle und auch nur an einer, von seinem inneren Kompass. Selbst er geht mit seiner Glaubensgewissheit vorsichtig um, trägt sie nicht zu Markte. Sonst wägt Paulus in seinen Briefen ja viel ab, diskutiert, versucht Verschiedenes zu beleuchten. Hier aber, bei seiner eigenen Glaubenswahrheit, wird er eindeutig unbeirrt. Er spricht von seiner persönlichen Wahrheit, seinem inneren Kompass. Im ersten Korintherbrief lesen wir im ersten Kapitel: Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben: Ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die da glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Wahrheit. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind, und die göttliche Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. Das Wort vom Kreuz, es blitzt nur hier auf. Und es meint nicht nur, dass Gottes Kraft gerade auch in den Stunden und Tagen von Krankheit, Leid und Tod wirkt und hilft und hält. Das Kreuz ist für Paulus noch mehr als das Symbol vor dem Todestag, so wie wir das nach 2000 Jahren verstehen. Für Paulus ist das Kreuz ein Folterinstrument, ein Machtmittel des Römischen Reiches. Gekreuzigt wurden nämlich nicht einfach Verbrecher, sondern Aufständige. Menschen, die sich gegen die Unterdrückung und die politische Macht auflehnten. Leute, die dem Rad in die Speichen fielen, die den Mund aufmachten. Auch Sklaven, die geflohen waren oder anderen zur Flucht verholfen hatten, die wurden gekreuzigt. Das Kreuz ist für Paulus also nicht nur ein Symbol für den Tod, sondern es steht wirklich für Befreiung von Unrecht. Auflehnen dagegen. Es steht für das Recht auf Leben jenseits der Mehrheitsmeinung. So einen inneren Kompass hat Paulus für sich gebraucht und gefunden. Er hat einiges auf seinem Weg einstecken müssen, vielleicht schon vorausgesehen, dass auch er für diesen Glauben in den Tod gehen muss. Ein Leben gegen den Strom braucht viel innere Orientierung und Gewissheit, Gottes Kraft und Gottes Hoffnung. Wir haben vorhin vom Fischzug des Petrus gehört und seinen Anfang als Jünger Jesu. Im Ruf, Jesu zu folgen, das erfordert Mut, aber auch eine gute Portion Verrücktheit. Eine Verrücktheit aber, die sich auf Gewissheit und Vertrauen gründet. Eine Verrücktheit, die zuallererst etwas in meinem Leben verändert und nicht als erstes andere Menschen mitziehen, einwickeln, überreden will. Petrus, Jakobus und Johannes haben Gott in Jesus erkannt und gehört und sich selbst mit ihrem Leben auf den Weg gemacht. Es ist schon komisch, ob mein Glaube trägt, meine Gewissheiten halten, mich meine eigene Wahrheit noch überzeugt. Das erweist sich erst im Ernstfall. Wie ein Test ist das. Na, wie hältst du es mit der Religion? Scheint es mich innerlich zu fragen. die Worte des Psalms, die mir im Krankenwagen einfallen. Das fröhliche Osterlied, das unbedingt bei der Beerdigung gesungen werden soll. Der Konfirmationsspruch, der mich hält, wenn alles wegbricht. Das Lied, das mich zum Weinen bringt und gleichzeitig froh macht. Das Gebet, in dem ich eine Antwort finde, der Gottesdienst, der wie für mich gemacht scheint. Ein Mensch, der mir wie ein Engel Gottes erscheint. Es ist ein großes Glück, eine echte Rettung, wenn so eine Glaubensgewissheit, so eine Stärkung im rechten Moment aufblitzt. Das können wir nicht machen. Das können wir uns nicht sichern. Dafür gibt es keine allgemeingültige Antwort. Warum? Was sagst du denn dann? Was antwortest du? Nichts. Ich lasse die Menschen Zeit zu suchen. Einer der Wüstenväter, also einer, der viel mit sich allein war, hat den klugen Satz gesagt: Suche Gott, aber frage nicht, wo er wohnt. Er wird sich zeigen, aufblitzen, seine Kraft entfalten, die Orientierung geben im rechten Moment. Dessen bin ich gewiss. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.